Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Hallo da draußen. Hallo zusammen. Hallo Jens.
Ja, hallo Axel. Moin moin. Grüß Gott hier in die Runde. Heute haben wir wieder ein Ernährungsthema, was vielleicht die meisten gar nicht so wirklich auf dem Radar haben. Das wollen wir heute mal ein bisschen uns genauer anschauen, ohne dass wir unsere Hörer jetzt aus der Küche treiben und sagen lassen, Mensch, was die da erzählen, dann kann man ja bald gar nichts mehr essen. Ja, das höre ich manchmal auch in den Beratungen. Was haben wir für ein Thema heute, Axel?
Ja, heute haben wir, bevor wir zum Thema starten, oder das gehört zum Thema, Jens, die Fußball-Weltmeisterschaft läuft ja. Wir sind ausgeschieden, also der Frust ist jetzt ein bisschen vorbei und wir können uns auch schöne Spiele anschauen und können dabei ein bisschen snacken, wie man heute neudeutsch so sagt. Hast du denn schon mal in den letzten Spielen ein paar Chips gesnackt?
Also Axel, ich kann dir sagen, die letzte Tüte Chips habe ich vielleicht vor 15 Jahren gegessen. Und vielleicht habe ich mal irgendwo auf einer Party mal so einmal reingegriffen oder so, aber ich esse grundlegend keine Chips. Ich kaufe sie auch gar nicht erst ein, weil ich weiß, wie schädlich sie sind. Das können wir uns ja gleich ein bisschen genauer anschauen. Und ich glaube, es ist vielleicht gleich am Anfang dieses Podcasts ganz wichtig zu sagen, okay, wenn man die Dinge erst gar nicht mehr einkauft, wenn man sich daran gewöhnt, dass man die gar nicht im Haus hat, wenn das Gehirn auch nicht mehr darauf fixiert ist, man kommt abends zur Ruhe, man hat jetzt einen anstrengenden Tag gehabt im Büro oder wo auch immer, kommt abends nach Hause, ja, guckt sich vielleicht noch ein WM-Spiel an, ja, und dann reißt man irgendwie oder sucht instinktiv erstmal nach der Tüte. Ja. So. Diese Verbindung, es gibt ja in der Neurologie diesen schönen Spruch, Neurons that wire together, they fire together. Das heißt, wenn du also ein Neuron hast, was zur Ruhe kommt, ja, wir haben jetzt Couch-Situation, Couch, Fernsehen, Fernbedienung, dann poppt eben noch ein anderes Neuron auf und das andere Neuron ist eben die Chipstüte. So, und wenn diese beiden sich dann verbinden, dann hat man so eine Art Wohlfühl-Oase, die man da aufmacht. Und diese Verbindung, die muss man kappen. Man muss es ja auch nicht unbedingt mit Enthaltsamkeit regulieren, sondern man kann ja auch sagen, man dockt etwas anderes dort an. Ja, dass die beiden Nervenzellen durchaus miteinander weiter gemischtes Doppel spielen können. Aber dass die Schläge andere sind, sozusagen, wenn ich mal im Tennisdeutsch spreche. Ja? Also wir können ja die Schläge austauschen. Wir können ja sagen, statt Chipstüte machst du dir abends so ein paar Möhrensticks. Nimmst du ein bisschen Olivenöl dazu, ne? Und da kann man sich schöne Pasten machen, sehr gesunde Pasten kann man sich da bauen und dann isst man halt abends nochmal eine ganze Ladung Ballaststoffe.
Ja. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr seht, wir sind gerade schon mitten im Plaudern drin und schon mitten im Thema. Denn diese ganzen leckeren Sachen, die, wie ich gerade gesagt habe, auf Neudeutsch, die wir immer so nebenbei mal snacken, so Pommes oder Chips oder Kekse oder auch Knäckebrot mit Käse überbacken, was es da alles gibt. Das sind Lebensmittel, die unwahrscheinlich viel Acrylamid enthalten. Und genau um dieses Acrylamid, da wollen wir uns heute mal ein bisschen drum kümmern. Mal schauen, wo kommt's her? Seit wann kennen wir das überhaupt? Was macht's im Körper? Wie kann man es auch vermeiden? Jens, du hast es gerade gesagt, ja, Jens kauft zum Beispiel gar keine Chips mehr. Ja, deshalb ist bei ihm die Acrylamidbelastung quasi abends vorm Fußball gleich null. Und wir schauen mal, in welchen Lebensmitteln ist es noch drin? Und was können wir tun, um die Acrylamidlast bei uns ein bisschen runterzubringen? Denn
es stimmt nicht ganz, Axel.
Nicht ganz.
Wir haben seit Jahren so eine Tradition, dass wir immer bei EM und WM, aber nur bei den deutschen Spielen, dass wir dort immer Hotdogs essen.
Ja gut, aber das ist jetzt auch vorbei.
Und deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir früh ausscheiden.
Dann sind die gerösteten Zwiebeln auf dem gerösteten Toast nicht mehr dabei.
Genau.
Und dazu noch, die Zucker, das zuckerhaltige Ketchup ist auch weg.
Exakt. Das heißt,
So.
es hat eben auch immer seine gute Seite. Ja? Man
Ja,
muss es
auf
halt
jeden
immer
Fall.
nur positiv wieder reframen, sagt man ja in der Fachsprache. Und dann passt es halt auch wieder.
Ja, und wenn wir jetzt bei die ganzen südländischen Mannschaften, die noch drin sind, wenn wir an so mediterrane Diäten oder mediterrane Ernährung denken, dann sind wir beim Olivensnacken oder beim Möhrensnacken mit Oliven und ein bisschen Kräutern dazu. Dann passt das.
Ich glaube nicht, dass die Spanier oder die Franzosen oder die Italiener sind ja nicht dabei, aber Portugiesen, dass die in den USA Oliven essen.
Ja, die Zuschauer.
Ja, die Zuschauer.
Ja.
Glaube nicht, dass sie sich in diesen wenigen Wochen sich mediterran ernähren.
So, jetzt haben wir genug geplaudert. Lass uns direkt mal reinsteigen, Jens. Was ist eigentlich Acrylamid?
Ja, vielleicht gebe ich die Frage mal direkt zu dir rüber, weil du hast es ja ein bisschen recherchiert, wer es dann eigentlich gefunden hat, diese Substanz. Und es ist ganz interessant, auch hier wieder zufällig gefunden worden. Dann hat man sich das ein bisschen näher angeguckt, dann hat es noch Jahre gedauert, bis man verstanden hat, dass das überhaupt irgendwas Toxisches ist. Und das Ganze, Axel, kommt aus Schweden. Erzähl mal.
Genau, das Ganze kommt aus Schweden. Ich muss hier jetzt gerade mal auf meine Aufzeichnungen gucken, damit ich da auch
Du hast
nichts
dich vorbereitet?
Falsches erzähle. Ich habe mich exakt vorbereitet, gut vorbereitet. Und damit ich da auch nichts Falsches erzähle. Und zwar 1997 ist beim Bau eines Eisenbahntunnels in Schweden ein giftiger Dichtungsstoff ausgetreten. Und dann plötzlich sind Fische im Fluss gestorben, Kühe auf Weiden konnten wohl auch nicht mehr laufen. Und Wissenschaftler haben das untersucht, haben das Blut untersucht, und sollten die betroffenen Bauarbeiter untersuchen. Und die haben dort eine hochgiftige Industriechemikalie namens Acrylamid gefunden damals, weil das war damals schon bekannt, aber wurde halt nur als Industriechemikalie eingesetzt und man wusste noch gar nicht, dass es irgendwie in Lebensmitteln irgendwie vorkommt. Aber um sicherzugehen, dass das wirklich von dieser Industriechemikalie kommt, haben diese Wissenschaftler haben gedacht, okay, wir brauchen auch irgendwie eine Kontrollgruppe und haben Menschen aus der naheliegenden Stadt dort auch untersucht, die aber etwas weiter weg gewohnt haben, also die nicht die Düfte oder sowas eingeatmet haben und die auch nie diese Baustelle da betreten haben von diesem Eisenbahntunnel. Und dann waren die sehr geschockt, weil das Blut dieser Kontrollgruppe war auch voll von Acrylamid und zwar wirklich massenhaft. Und jetzt standen die vor einem absoluten Rätsel, wie das sein kann, weil sie kannten diese Chemikalie nur als, wie gesagt, als Industriechemikalie, die nur bei Bauten oder etc. eingesetzt wurde. Und 5 Jahre später erst, 2002, haben sie herausgefunden, dass es nicht am Grundwasser und auch nicht an der Luft lag, sondern dass der Grund dafür auf dem Teller der untersuchten Gruppe war. Und dann, ja, dann haben sie weiter geforscht und haben geguckt, wo kommt's her? Und tatsächlich kommt es daher, wenn man Lebensmittel erhitzt, entsteht Acrylamid. Und zwar ist das eine Reaktion, da kommen wir auch noch gleich drauf zu sprechen, Jens, da wirst du uns was mehr zu erzählen, die sogenannte Maillard-Reaktion. Und die nennt man, also das, die entsteht immer, oder Acrylamid entsteht dann, wenn die Aminosäure Asparagin und Zucker, wenn die reagieren, dann entsteht
Wenn die
Acrylamid.
miteinander reagieren, unter
Das war
Einfluss von Hitze.
unter Einfluss von Hitze, genau. Unter Einfluss von Hitze und dann auch bei Temperaturen über 120 Grad. Das sind so die Sachen oder die Faktoren, die dazukommen müssen, damit Acrylamid
Genau,
entsteht.
und viel mehr muss man da biochemisch auch gar nicht zu sagen, weil jetzt kann jeder mal überlegen, okay, 120 Grad, Mensch, was mache ich da abends eigentlich, wenn ich den Ofen anschmeiße, ne? Oder mein Airfryer oder ähnliche Geräte, die Mikrowelle könnte man ja auch noch nennen, also wo man schnell versucht, eben Lebens- und Nahrungsmittel zu erhitzen. Schnell ist immer grundsätzlich schlecht. Von daher, müssen wir uns natürlich dann die Lebensmittel auf der einen Seite, die wir einkaufen, die industriell hoch erhitzt werden, ja, die wir dann als Chips natürlich nicht mehr heiß in die Hände bekommen, aber sind ja vorher erhitzt worden, industriell. Von daher entstehen eben diese Stoffe. Und ich hatte mal, fällt mir jetzt gerade ein, ich war auf einem Kongress, schon 10 Jahre her bestimmt. Da hatte ich einen großen Vortrag über Milch und Milchprodukte. Und nach mir kam ein Fettforscher von einer Universität, ein Professor. Und mit dem hatte ich dann abends Gelegenheit, bei einem nicht acrylamidhaltigen Rotwein mit dem so ein bisschen zu plaudern. Und dann sagte er, dass sie geforscht hätten, unter anderem eben auch für die Industrie. Wenn man jetzt bei der Chipsproduktion, wenn man unterschiedliche Öle verwendet, also üblicherweise werden ja Sonnenblumenöle verwendet, aber wenn man das verändert, man nimmt zum Beispiel ein Olivenöl oder andere Öle, Rapsöl, Olivenöl eher nicht, weil man es nicht so hoch erhitzen kann, aber Rapsöl vor allen Dingen. Und dann haben sie gesehen, dass damit bestimmte Stoffe nicht mehr entstehen, aber ein Problem bleibt und das ist das Acrylamid. So, und das kriegst du, egal welche Fettsäure du erhitzt, kriegst du nicht in den Griff, wenn eben diese Kombination, ne, wenn auch Zucker dabei sind, wenn bestimmte Aminosäuren, Asparaginsäure hast du erwähnt, wenn die mit drin sind in diesem Grundstoff. Dann entsteht eben bei dieser Bräunung, bei dieser Maillard-Reaktion eben Acrylamid. Und dann können wir davon schon auch ableiten, umso gebräunter ein Lebensmittel ist, ob industriell vorgebräunt oder ob wir das selber machen, im Backofen oder wo auch immer wir das dann betreiben, umso mehr Acrylamid enthält dieses Produkt, wenn es ein Kohlenhydrat ist. Das muss man dazu sagen. Bei Fleisch entstehen andere Stoffe, wenn man die Oberflächen verbrennt, aber es entsteht weniger Acrylamid bis gar kein Acrylamid, weil im Fleisch eben die Glucose und die Fructose fehlt und dadurch diese Reaktion so nicht entstehen kann. So, deswegen ist es natürlich nicht günstig, wenn man jetzt Fleisch sehr stark erhitzt, da entstehen eher Pucks. Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, die auch nicht gesund. Die kann man auch einatmen, wenn man zum Beispiel in der Nähe von Waldbränden lebt und dort über Tage die Stoffe inhaliert. Aber Acrylamid entsteht eben dann, du hast es gerade schon gesagt, über 120 Grad. Also umso weniger Hitze man verwendet, umso weniger Acrylamid, umso weniger gebräunt die Produkte sind, umso weniger Acrylamid. Das können wir schon mal als erste Regel ein bisschen festhalten.
Ja. Jetzt wissen wir, dass Acrylamid entsteht bei Erhitzung. So, aber jetzt sagt der ein oder andere, ja nu, jetzt habe ich Acrylamid in meinen Chips, habe ich Acrylamid in meinen Pommes. Was ist denn so schlimm an Acrylamid? Oder warum ist es plötzlich so in aller Munde?
Ja, ich weiß gar nicht, ob es in aller Munde ist. Ich würde eher sagen, die meisten kennen das gar nicht. Es ist immer mal wieder auch in der Presse. Es wird immer mal wieder ein bisschen breit getreten. Und es wird eben auch von europäischen Institutionen, wie zum Beispiel die EFSA, wird es eben auch immer wieder untersucht. Und da gibt es auch eine eigene Kommission, die sich die Kontaminanten in Lebensmitteln genau anschauen und da natürlich auch das Acrylamid im Fadenkreuz haben. Warum ist das ein Problem? Weil das Acrylamid umgewandelt wird in Glycidamid. Und dieses Glycidamid ist zumindest, was wir auf Tierebene wissen, auf tiertoxikologischer Ebene, ist karzinogen, also löst Genmutationen aus und ist damit eben eine karzinogene Substanz. Was wir nicht wissen, ist, wann beginnt diese Karzinogenität? Ist das schon direkt bei sehr geringen Dosierungen oder tritt das ab einer gewissen Schwelle auf? In der Humanforschung muss man ganz klar Stand heute sagen, wissen wir das nicht ganz genau, weil in Tierstudien wird natürlich im Verhältnis zur Körpermasse auch immer sehr viel Substrat verwendet in der Forschung, sodass man das natürlich nicht eins zu eins auf die Menschen übertragen kann. Nichtsdestotrotz, kann es sein, dass eben schon geringste Mengen Acrylamid potenziell krebserregend oder krebsauslösend sein können. Also vielleicht so eine Faustformel, ja, umso mehr Acrylamid man sich ins Haus holt durch sein eigenes Verhalten, und da werden wir ja gleich auch drüber sprechen, wie man dieses Verhalten auch ein Stück weit anpassen kann, umso wahrscheinlicher, dass man bestimmte Krebsarten auslöst.
Also da noch als Ergänzung, also wenn jemand so eine Tüte Chips isst oder Acrylamid irgendwo drin ist, das macht jetzt nicht plötzlich krank oder sowas und man kippt nicht um oder so. Aber das Problem ist halt diese langfristige Aufnahme über Jahre. Und vor allen Dingen unsere, das hast du auch eben schon gesagt, unsere Lebensweise heute, wo es überall drin ist, es ist halt in den ganzen Fertigprodukten drin, wo man, die man gar nicht mehr erhitzen muss. Also eine Tüte Chips nehme ich mit, da ist es schon drin. Die erhitze ich ja nicht, da kann ich gar nicht mehr drauf aufpassen. Aber zum Beispiel auch in Fertigpizza, die vorgebacken sind, die vorgebräunt sind, da ist es drin. Oder wenn man halt so Laugengebäck kauft, dass man halt.
Aber in deiner eigenen Pizza ist es auch drin, wenn du die über 180 Grad machst. Und da ist eben die so ein bisschen die Schwelle. Bei 170 bis 180 Grad, da steigt das Risiko potenziell stark an, weil da eben, ja, das, ne, man kann sagen, es ist sprunghaft. Also bis zu 170 Grad wird es langsam, ist es langsam ansteigend, oder ab 170 Grad ist es massiv sprunghaft ansteigend. So, also alles, was man so unterhalb von 180 Grad hält, ist noch, sagen wir mal, halbwegs tolerierbar.
Ja, dann gehen wir einfach mal weiter, Jens. Wo ist es denn? Also wir haben jetzt gesagt, ja klar, wenn wir Lebensmittel hoch erhitzen, wenn Aminosäuren und Zucker zusammenkommen und Hitze entsprechend. Aber wo ist es denn sonst noch überall drin? Wir haben jetzt gesagt, Pommes, okay, Pommes kann man sich vorstellen, in Chips auch. Aber es gibt es ja noch in ganz vielen anderen Lebensmitteln, ist es ja auch noch drin.
Bei Pommes haben das, glaube ich, auch schon viele gehört. Vielleicht muss man noch mal vorneweg schicken, dass alle Organisationen, die sich mit diesem Thema beschäftigen, wie die EFSA, wie das Bundesinstitut für Risikobewertung, wie die AGIS in Österreich oder auch die WHO, alle sind der gleichen Meinung, dass sie sagen, Acrylamid ist ein relevantes öffentliches Gesundheitsproblem bei Langzeitexposition. Und wenn wir uns die Lebensweise anschauen, ich mache ja nun jede Woche Ernährungscoaching und ernährungstherapeutische Beratungen, dann findet das praktisch jeden Tag statt. So, und da haben wir sicherlich ein Problem, wenn wir ab und zu mal etwas konsumieren, was acrylamidhaltig ist. Das können wir sowieso nicht verhindern, ja. Das ist in dieser westlichen Lebensweise ist das ohnehin nicht vermeidbar. Aber wenn man so die ganz krassen Ausreißer, wenn man die mal rausnimmt. Und hier ein Beispiel. Wir haben Kartoffelchips, über die haben wir gerade gesprochen. Jetzt denken manche, naja, dann nehme ich rote Beete-Chips oder ich nehme irgendwelche anderen Gemüse-Chips, ja, die kosten das Dreifache und dann sind sie auch noch in Olivenöl gebacken und so. Du kennst ja die Werbung, die dann da drauf steht. Und da hat man so das Gefühl, naja, das muss ja das Bessere sein. So, das Problem ist, dass genau da noch mehr Acrylamid ist als in den Kartoffelchips. Warum? Weil der Kohlenhydratgehalt vor allen Dingen bei Süßkartoffeln sehr hoch ist und dadurch eben, wenn schnell hoch erhitzt wird, dieses Acrylamid entsteht. Das entsteht nicht, wenn man Lebensmittel kocht, wenn man Lebensmittel dünstet oder dämpft, wenn das Ganze so um die 100 Grad stattfindet, dann haben wir nahezu keine Acrylamidbildung. So, und dann sind wir eigentlich bei unserem Thema, was wir schon sehr oft besprochen haben, nämlich ultra verpackte Lebensmittel. Weil sehr viele Lebensmittel werden eben ultra hoch erhitzt. Ja, und damit eben sehr stark verändert. Ja, denken wir an die UHT-Milch, an die ultra hoch erhitzte Milch, aber viele andere Produkte, die eben dadurch konservierbar gemacht werden. Und hier nochmal so als Vergleich mal eine Zahl. Wir wollen jetzt die Zuhörer nicht mit Zahlen langweilen, aber Kartoffelchips haben etwa 190 bis 400 Milligramm pro Kilogramm Acrylamid. Und Gemüseschips aus zum Beispiel Karotten, Süßkartoffeln oder ähnlichen haben bis zu 1000 Milligramm pro Kilogramm. Also etwa das Dreifache. So, da holt man sich also nichts Gutes ins Haus, auch wenn man das denkt. Ja, ich greife halt zu, sozusagen zu der gesünderen Sorte von Kartoffel, von Chips. Dann macht man hier einen großen Fehler. Riesenthema ist natürlich auch immer Kaffee. Ja, und das habe ich mir natürlich als Kaffeetrinker auch noch mal ganz genau angeschaut. Beim Kaffee haben wir auch Acrylamidbildung, aber insbesondere bei dem sogenannten Instant Coffee, bei dem Getreidekaffee. Also für die Leute, die nicht den normalen Kaffee trinken, sondern lieber auf Getreidekaffee gehen, das ist klar, weil Getreide, Kohlenhydrat, ja, da haben wir natürlich mehr Acrylamidbildung als bei Kaffeebohnen selbst. Und bei Kaffeebohnen selbst haben wir natürlich den Vorteil, das hast du vorhin auch schon angedeutet, dass wir da sehr viel Polyphenole, also wieder antioxidativ, antientzündlich wirkende Substanzen wieder mit in den Körper einbringen. Von daher hält sich das dann so ein bisschen die Waage, ne?
Eine Zahl steuere ich dazu, weil du ja gesagt hast, dass ich mich gut vorbereitet habe.
Ja.
Der Zikorienkaffee,
Ja.
also das, was du auch gerade gesagt hast, so Getreide oder sowas und aus allen anderen Sachen, wo man auch noch Ersatzkaffee machen kann, also Zikorie, hat der EU-Richtwert, wird hier angegeben bei 4000 Mikrogramm pro Kilogramm Kaffee, Acrylamid. Und das ist mit das Höchste an, was an Lebensmitteln an Acrylamid enthält.
Genau, wir denken, wir machen was ganz Besonderes. Ne? Wir haben den gesünderen Kaffee
Genau.
sozusagen im Haus. Röstkaffee hat nur 200 Milligramm pro Kilogramm. Also deutlich, deutlich weniger. Von daher, Leute, bleibt lieber beim Kaffee. Wechselt vielleicht das Koffein aus. Ja, so mache ich das auch. Lass die Finger von dem Koffein.
Wer bei dem berühmten Karo-Kaffee ist, der sollte sich wirklich nochmal überlegen, den auf jeden Fall gerne auszutauschen. Und guter entkoffeinierter Kaffee schmeckt auch sehr, sehr gut. Also ich habe es ja jetzt auch mal probiert. Du trinkst ihn ja nur, ich trinke ihn ab und zu und ja, ist sehr gut.
Aber dazu kommen natürlich diese ganzen hocherhitzten Getreideprodukte wie Cracker, Knäckebrot, Brotkrusten gehören dazu. Also alles, was man so aus Getreide macht, was sehr stark erhitzt wird, ultra hoch erhitzt wird, das hat hier an der Stelle ein Acrylamidproblem. So, das heißt nicht ab morgen alles weglassen und nur noch Rohkost, ja, nur noch Rohkost, die Rohkost-Variante wählen, sondern einfach die Menge macht immer das Gift und hier gezielter auswählen und ich sag mal das, was man wirklich vermeiden kann, ganz bewusst, wenn man mal den Verstand einschaltet, ja, da deutlich reduzieren und dann kommt man, glaube ich, ganz gut durch.
Ich glaube, was an der Stelle wirklich hilft, mal so auch so dieses Reflektieren, mal mit ganz offenen Augen einfach mal durch den Supermarkt zu gehen oder auch mal durch die Küche zu gehen und zu gucken, was mache ich da gerade? Mache ich viel, erhitze ich viel in der Pfanne, erhitze ich immer alle Sachen im Backofen und ist es im Backofen dann ganz heiß? Oder wie du eben gesagt hast, sollte ich vielleicht mal einfach nur gedünstetes Gemüse, gekochtes Gemüse.
Ich habe
Gibt
es
es
mal
ganz,
in
ganz viele
so
Spielarten.
tabellarisch mir mal aufgeführt. Also Kochen, Dünsten, wie du gerade gesagt hast, null Risiko. Mikrowelle, geringes Risiko. Backen, wenn man hell backt, also nicht ganz so hoch temperiert backt, geringes Risiko. Wenn man höher geht als 180 Grad, dann haben wir so ein mittleres Risiko. Wenn man in der Pfanne brät, dann brät man natürlich auch nicht bei 120 Grad, sondern da geht man auch deutlich höher. Dann sind wir hier so etwa im mittleren bis hohen Bereich. Beim Frittieren oberhalb von 175 Grad sind wir im hohen Bereich. Wenn wir den Airfryer verwenden, dann sind wir, je nachdem, welche Temperatur wir einstellen, hier auch im geringen bis mittleren, teilweise auch wieder im hohen Bereich. Beim Grillen kommt es darauf an, wie wir grillen, wenn wir hell oder dunkel grillen. Und hier vielleicht ein ganz guter Hinweis. Das gilt eben nicht nur für Acrylamid, sondern auch für die Packs, die ich gerade erwähnt habe. Also wenn man stark angebrannte Oberflächen hat, die würde ich immer wegschneiden. Ich werde schon seit Jahren, werde ich komisch angeschaut, wenn ich so bei der Hühnerbrust oder so mir so ein paar Stellen immer wegschneide. Ja, warum machst du das? Kommt häufiger mal die Frage. Und natürlich sind das schmackhafte Röstaromen, die dabei entstehen, aber sie sind eben nicht gesund. Und das weiß, ich will nicht sagen, das weiß keiner, aber es wissen eben zu wenig Leute, deswegen machen wir auch heute den Podcast. Das gilt auch fürs Toasten. Ja, ich kann ja hell toasten, ich kann die Toaster auf 1 stellen oder auf 4, 5, 6 stellen. Macht einen riesen, riesen Unterschied. Also man sieht auch an diesem Thema, Axel, wie man Gesundheit oder Gesunderhaltung auch selber in der Hand hat, wenn man das nötige Wissen hat.
Ja, noch als Ergänzung, du sagst gerade geröstete Sachen oder auch Toastbrot. Ganz oft gibt es ja auch so, wir hatten ja auch schon mal unseren Podcast zu Nüssen, gibt ja auch ganz viele so geröstete Nüsse. Und je nachdem, wie die Nüsse geröstet sind, enthalten die auch Acrylamid. Und da hat man ja immer auch die Wahl, entweder geröstete Nüsse zu nehmen oder die naturbelassenen Nüsse zu nehmen. Also genau das, was du
Ich
sagst,
esse
wenn man die Wahl
grundlegend keine
hat,
gerösteten Nüsse.
genau.
Grundlegend.
Keine gerösteten Nüsse. Und wenn man die Wahl hat, ne, mit dem entsprechenden Wissen, guckt man einfach mal auf die Verpackung drauf, geröstete Nüsse und die anderen naturbelassen, nimmt man halt die naturbelassenen, schmecken genauso gut und
Nehmen wir mal
wunderbar.
Deutschlands Lieblingsgemüse, das ist die Kartoffel.
Ja.
Kartoffel sollte man nicht im Kühlschrank lagern. Kartoffeln sollten
Ganz wichtig.
außerhalb des Kühlschranks gelagert werden. Man sollte immer die grünen Stellen entfernen, weil in diesen grünen Abschnitten sich Glykoalkaloide aufhalten, die sich auch bei Hitze stark verändern. Und was, es gibt ja diese Unart mit den Wedges, dass man also einfach Kartoffeln klein schneidet, ja, da muss man sie nicht kochen, da muss man sie nicht pellen. Das erspart sehr viel Arbeit, dann kann man sie direkt in den Backofen legen, ja, und dann macht man sich da so Backofenkartoffeln. Das würde ich auf gar keinen Fall machen. Ja, wenn du die Kartoffeln kochst und dann daraus nachher am nächsten Tag Bratkartoffeln machst, dann ist die Gefahr bei Acrylamid wesentlich geringer, als wenn du dir so Backofenkartoffeln machst.
Ja. Na Jens, und jetzt haben wir schon einiges dazu erzählt und jetzt sagen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer genau, was du auch am Anfang gesagt hast. Mensch Jens, jetzt darf ich ja schon gar nichts mehr essen. Ist keine Kartoffeln mehr, die darf ich doch nicht mal in den Kühlschrank tun, weil der Zuckergehalt dann zu hoch wird und wenn ich die dann noch brate, dann jetzt erlauben die uns im Podcast ja schon gar nichts mehr.
Ja.
Ja.
Ja, es gibt ein Prinzip, das heißt ALARA. Das ALARA-Prinzip, das bedeutet as low as reasonably achievable. Also in Bezug auf Acrylamid so wenig wie möglich. So wenig wie möglich bedeutet, ich muss es halt auch wissen. Deswegen klären wir ja auch heute auf. Ja, da kann man sicherlich auch mal seine KI anschmeißen und da mal ein bisschen nachforschen, selber ein bisschen Fragen stellen. Und dann wird genau, egal welche KI man benutzt, wird genau das rauskommen, was wir heute auch zusammengefasst haben. Vielleicht können wir das Ganze nochmal in so ein Rezept stellen, wo wir sagen, okay, wie kann man denn Acrylamid überhaupt vermeiden? Ich habe jetzt hier mal so 15, 16 Punkte aus dem, was ich darüber gelesen habe, mir mal so raus seziert, wo eben kein Acrylamid enthalten ist. Nummer 1, Fleisch. Hat man gerade schon gesagt, wenn man Fleisch hart anbrät, dann entstehen natürlich auch toxische Substanzen, aber eben kein Acrylamid. Gemüse, wenn man Gemüse kocht, kein Acrylamid. Dann vielleicht ein guter Hinweis, vergolden statt verkohlen. Also wenn man sich mal im Backofen Pommes oder im Airfryer mal Pommes macht, ja, dann eben nicht braun werden lassen, sondern Gold werden lassen, vorher rausholen. Und da ist die Farbe, ist tatsächlich ein guter Kompass. Ja, umso mehr braune Stellen, umso mehr Acrylamid. Wenn man feuchte Garverfahren, das kann man sich vielleicht merken, grundsätzlich feuchte Garverfahren verwendet, dann entsteht auch kein Acrylamid, also beim Dünsten und beim Kochen und so weiter. Guter Hinweis ist auch eben Abwechslung im Speiseplan. Man kann durchaus mal Pommes und man kann auch mal einen Hotdog essen, ja, und man kann auch mal einen Burger oder was auch immer essen, aber bitte nicht jeden zweiten Tag. Ja, lasst es etwas Besonderes sein, lasst es, so wie ich es mache, bei den Deutschlandspielen EM und WM, da gibt es eben den Hotdog. Vielleicht sollte ich die Strategie mal ändern, weil die letzten 12 Jahre hat es auch mit den Hotdogs nicht mehr funktioniert. Also irgendwie
Da sind
muss
die nachher auch weg, Jens. Sind die Nervenverknüpfungen so weit auseinander bei der nächsten Europa- oder Weltmeisterschaft, wenn wir dann wieder gar nicht hinfahren, ist das wie bei den Italienern. Dann isst du nachher nur noch Oliven.
Vielleicht muss ich so machen, wie jetzt gerade läuft ja Wimbledon. Vielleicht muss ich dann Erdbeeren mit Schlagsahne essen oder irgendwo sowas. Dann hole ich mir dann die Pestizide mit ins Haus. Also es ist schwierig teilweise. Hat mir schon gesagt, ein Punkt ist Kartoffeln nicht im Kühlschrank halten, Bratkartoffeln. Da sollten die Kartoffeln vorher gekocht sein, den Backofen nicht zwingend höher als 180 Grad setzen. Dann nicht literweise Filterkaffee trinken. Auch den Kaffee insgesamt, das fällt mir zum Beispiel total schwer, weil ich gerne dreimal am Tag 2 Tassen Kaffee trinke. Dann, was ja auch viele machen, morgens zum Frühstück, Frühstückscerealien. Diese Crunchy-Cerealien, ja, die sind auch nochmal extra erhitzt worden. Und diese knusprigen Cerealien, die sollte man sich eigentlich schenken. Da auch sehr viel Acrylamid enthalten, also diese Crunch-Mischung sparsam einsetzen. Wenn man grillt, verkohlte Stellen entfernen. Auch das beobachte ich immer ganz gerne so bei Partys oder so, ne, dass Leute da überhaupt gar keine Wahrnehmung für haben. Ja? Die essen dann schwer verbranntes Zeug. Und wenn man so an Toast, Brot, Chips, Knusper, Müsli, solche Sachen, die wir gerade auch alle erwähnt haben, ja, die kann man mal essen, ja, am Wochenende oder so, ja. Aber bitte nicht jeden Tag. Wenn das also so ein Daily Habit ist, das wirklich mal reflektieren und das möglicherweise dann verändern. Ich habe daraus mal so eine kleine Küchenampel gebaut. Also wo steht die Ampel auf grün sozusagen beim Thema Acrylamid? Das ist eben, ich wiederhole mich, kochen, dünsten und dämpfen. Das sind aber auch Schmorgerichte, ja, die langsam erhitzt werden, wenn über eine lange Zeit erhitzt werden. Dann Naturprodukte ohne starke Bräunung. Da haben wir sowieso nie ein Problem mit Acrylamid. Im gelben Bereich sind wir dann bei hellgebräunten Produkten. Dazu gehören natürlich auch alle Backwaren, also die sogenannten frisch gemachten Brötchen, die wir uns auf die Hand morgens beim Filialbäcker genehmigen. Dann logischerweise Toast, du hast schon erwähnt, aber auch Pizza und Aufläufe. Ja, der obere Rand, die obere Fläche, die sehr stark erhitzt wird. Dann würde ich dieses ganze Zeug, Kekse, Knäcke, Brot, Zwieback, da würde ich echt die Finger von lassen. Ja, da gibt es bessere Alternativen. Das braucht kein Mensch. Und auf Rot steht natürlich alles, was eben sehr, sehr stark verkohlt ist. Also verkohlte Ränder, verbrannte Ränder bei Fleisch, bei Kartoffelprodukten etc. Insbesondere dann auch bei Chips, weil man Chips natürlich. Ja, da isst man ja nicht eine Handvoll von, sondern wenn, dann isst man eine halbe Tüte und am nächsten Tag isst man dann die Tüte ganz leer oder an einem Abend die ganze Tüte und das ist dann gefährlich. Da würde ich dringend vorwarnen, diese Verhaltensweise zu hinterfragen und ja, nicht unbedingt zu eliminieren, weil das funktioniert ja auch schlecht. Na, wenn der Mensch etwas eliminiert, dann denkt das Gehirn immer, mir fehlt irgendwas, also brauche ich eine Ersatzdroge sozusagen. Da versuche ich immer in der Ernährungsberatung, im Coaching immer etwas zu finden, was deutlich gesünder ist, was aber diese beiden Nervenzellen, die ich vorhin erwähnt habe, trotzdem weiter funken lässt. Ja.
Und vielleicht sei noch mal, weil du es gerade erwähnt hast mit der Tüte Chips, wenn man einmal angefangen hat, dann kann man nicht mehr aufhören, ne? Dann isst man die meistens zu Ende. Vielleicht auch noch mal für euch da draußen, wenn ihr unsere Folge noch nicht gehört habt, warum man eine Chipstüte aufisst, wenn man einmal angefangen hat. Das ist der sogenannte Bliss Point. Da haben wir auch mal so einen Podcast drüber gemacht. Das ist genau der Punkt an Fetten, Kohlenhydraten, Eiweißen, der genau von der Lebensmittelindustrie so herausgefiltert wird, dass es der Punkt ist, wo man dann immer noch mal ein Stück mehr oder noch ein Chips mehr essen möchte. Das sind auch bei solchen Sachen, wenn man mal einen Burger bei der Apotheke mit dem großen M isst. So, da sind auch solche Stoffe drin, die halt immer das Gehirn dazu animieren, immer genau an diesem Bliss Point, an diesem Kipppunkt nochmal reinzubeißen. Also einfach nur mal, wie du sagst, Jens, einfach reflektieren, was esse ich gerade.
Ja, deswegen auch ein Stück weit retrain your brain, also trainiere dein Gehirn neu. Und Dazu muss man wissen, dass wenn einmal sich diese Nervenzellen verbunden haben, das kann ja so weit gehen, dass du, ich weiß nicht, vor Jahren, Jahrzehnten hast du irgendwie einen Geruch wahrgenommen und neben dir lag eine Zitrone. Und immer wenn du eine Zitrone aufschneidest, dann hast du plötzlich diesen Geruch wieder im Kopf oder in der Wahrnehmung. Ja, weil sich eben diese beiden Dinge dort verbunden haben. Man kann das aber kappen, diese Verbindungen. Man kann sie deutlich abschwächen. Und dafür braucht man so etwa 3 bis 4 Wochen. Das kennen wir auch von Alkoholentzug. Ja? Man könnte jetzt ja sagen, okay, wenn du anfängst zu zittern, dann trink einfach einen Schnaps, dann hört das Zittern auf. Nur leider leidet deine Leber und der ganze Organismus natürlich darunter. Das heißt, wenn man das ändern will, dann muss man erstmal so eine kleine Entzugsphase machen. Die Entzugsphase dauert 1 Woche. Und dann die weitere wie soll ich mal sagen, Entgiftungs, ja, man ist auch eine mentale Vergiftung sozusagen, dass sich immer wieder die gleichen Nervenzellen dort aufleuchten. Das schwächt man in einem Zeitfenster von etwa 4 Wochen ab, sodass man in 4 Wochen über diesen Zenit ist und dann auch die Substanz nicht mehr braucht. Ja. Das kann man jetzt nicht verallgemeinern auf Rauch. Vielleicht das ist auch noch ganz wichtig. Auch Tabakrauch enthält Acrylamid. Ja, das heißt, hier inhalieren wir das Zeug auch nochmal extra. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, wenn hier also verschiedenste Dinge zusammenkommen. Wir rauchen, wir sind Raucher, wir essen viele verpackte Lebensmittel, fangen morgens mit dem Brötchen an und hören abends mit dem Auflauf aus der Kühltheke auf. Dann wird das Ganze natürlich irgendwann zu einem Summations- oder Kumulationsproblem.
Ja, und wenn wir jetzt so langsam zum Ende kommen und irgendjemand noch sagt, ja, also Jens, hör mal, jetzt können wir ja, ich kann ja gar nichts mehr essen. Also nach dem, was ihr jetzt auch hier erzählt habt, wir können ja jetzt gar nichts mehr essen. Dem ist halt nicht so, ne? Was der Jens gerade auch gesagt hat, wir haben immer Alternativen und wenn man wirklich mit offenen Augen auch mal durch den Supermarkt geht, dann gibt es für fast alles immer sehr, sehr gute Alternativen. Der Jens hat es gerade gesagt oder ganz am Anfang gesagt, wenn man abends nach Hause kommt, mal was snacken will, schneidet man sich halt paar Karotten auf, paar so Karottenstreifen. Man kann halt weitere Gemüsestreifen, hat man noch Ballaststoffe abends, bisschen Olivenöl drüber, ein Gewürz drüber. Man gibt halt viele, viele Alternativen. Auch mal drüber nachdenken, in der Küche zu dünsten, anstatt immer nur zu braten oder im Backofen zu kochen. Von daher, man kann alles essen. Und wie Jens auch eben gesagt hat, oder wie wir sagen, die Dosis macht das Gift. Mal ein Hotdog zur Weltmeisterschaft, wenn Deutschland spielt, ist selten genug, aber dann freut man sich umso mehr.
Wenn wir ausscheiden.
Nein, wenn wir ausscheiden, freuen wir
Weil ich
uns
die
nicht.
Hotdogs nicht mehr essen muss.
Okay. Gut, dann haben wir es für heute, Jens. Vielen Dank für deine Expertise. Interessantes Thema. Lasst euch das Abendessen und das Frühstück nicht verderben, aber denkt einfach mal ein bisschen drüber nach. Was kommt da auf den Tisch? Was macht das auch im Körper? Und wenn ihr mit offenen Augen mal auch durch den Supermarkt geht, werdet ihr genügend Lebensmittel finden. Frisch, unverarbeitet ist immer am besten. Regional, saisonal einzukaufen sowieso. Und dann findet ihr alles, was ihr braucht. Vielen Dank an dich, Jens. Vielen Dank an euch da draußen wieder fürs Zuhören. Und lasst uns doch gerne ein Like und eine Bewertung bei Apple, bei Spotify, wo auch immer da. Dann wären wir euch sehr dankbar und macht ein bisschen Werbung für uns, sagt weiter, wie toll unser Podcast ist. Und bis in 2 Wochen. Bleibt gesund und uns gewogen. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao und tschüss. Das war's für heute. Danke, dass du wieder mit dabei warst. Wenn dir unser kritischer Blick auf Gesundheitsthemen gefällt, dann abonnier uns doch gleich, damit du keine Episode mehr verpasst. Bis zum nächsten Montag. Bleib gesund, neugierig und lass dich nicht von jedem Heilsversprechen blenden. Prüfe genau, was dir versprochen wird und nimm deine Gesundheit selbst in die Hand.